Sehr geehrte Frau Vorsteherin, geehrte Bezirksverordnete, am 30. August 1941 erschien der zwei Tage zuvor beschlossene Erlass des Obersten Sowjets der UdSSR mit dem Titel über die Umsiedlung der Deutschen, die in den Wolga-Rajons wohnen. Mit den Wolga-Rajons war die Deutsche Autonome Republik und mit der Umsiedlung, deren Liquidierung sowie die Deportation der Deutschen nach Kasachstan und Sibirien gemeint. In dem Erlass hieß es unter anderem, laut den Militärbehörden zugegangenen Angaben befinden sich in den von den Deutschen bewohnten Wolga-Rajons abertausende Saboteure und Spione, die nach der aus Deutschland übermittelten Parole Explosionen in den genannten Rajons auslösen sollen. Über das Vorhandensein einer solch großen Anzahl von Spionen unter den Wolga-Deutschen hat keiner von diesen die Sowjetbehörden in Kenntnis gesetzt. Falls aber auf Anweisung aus Deutschland die deutschen Saboteure Zerstörungsakte ausführen und dabei Blut vergießen sollten, wird die Sowjetregierung gezwungen sein, gemäß Kriegsrecht Strafmaßnahmen gegenüber der gesamten deutschen Bevölkerung zu ergreifen. Ende des Zitats. Nein, noch nicht. Deshalb hat das Präsidium des Obersten Sowjets der UdSSR es für notwendig befunden, die gesamte an der Wolga lebende deutsche Bevölkerung in andere Rajons umzusiedeln, wobei den umzusiedelnden Land zuzuteilen und eine staatliche Hilfe für die Einrichtung an den neuen Orten zu erweisen ist. Für die Ansiedlung sind die an Ackerland reichen Rajons der Gebiete Novosibirsk, Omsk, des Altai-Gebiets und Kasachstans vorgesehen. Das Staatskomitee für Landesverteidigung wurde angewiesen, die Umsiedlung aller Wolga-Deutschen unverzüglich auszuführen. Jetzt Ende des Zitats. Am 7. September wurde das Territorium der Wolga-Republik zwischen den Gebieten Saratow und Stalingrad aufgeteilt. Das Eigentum der Deutschen, Häuser, Stallungen, Ackerland, landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, wurden beschlagnahmt. In die verlassenen Häuser zogen russische Bürger ein. In den Wochen danach folgten weitere, diesmal geheim gehaltene Beschlüsse, die die Deportation aller in anderen Teilen der Sowjetunion lebenden Deutschen vorsahen. Bis Ende 1941 wurden nach offiziellen Angaben, die Dunkelziffer ist wesentlich größer, insgesamt 800.000 Sowjetbürger deutscher Nationalität, davon 450.000 Wolga-Deutsche deportiert. Die Verbannung erfolgte vorzugsweise in Gebiete mit besonders harten klimatischen Bedingungen, am und hinter dem Polarkreis und in Kasachstan. Die im Erlass versprochene Zuteilung von Ackerland war vor diesem Hintergrund eine an Zynismus nicht zu überbietende Lüge. Übrigens genauso wie das Ammenmärchen über Saboteure und Spione. Die Frontlinie verlief zu dieser Zeit etwa 1000 Kilometer entfernt von der Wolga-Republik. Die Unterbringung erfolgte in eilig zusammengezimmerten, unbeheizten Baracken bei einer Außentemperatur ab Ende Oktober zwischen 40 und 50 Grad unter Null. Bezeichnenderweise wurden diese Gebiete später für die Errichtung von Kriegsgefangenenlagern als wenig geeignet befunden. An eigenen Leuten, eigenen Bürger kann man mehr zumuten. Geschuftet wurde in Bergwerken ohne auch nur halbwegs vorhandene Sicherheitstechnik, beim Holzfällen, beim Bau von Eisenbahnstrecken, bei nicht annähernd ausreichender Ernährung und einem Arbeitstag von 12 und mehr Stunden. Auf Klagen, wenn solche kamen, reagierte das Wachpersonal mit dem Stereotypensatz: Sei froh, du faschistisches Schwein, dass du überhaupt noch lebst. Dass die durchschnittliche Lebenserwartung unter diesen Bedingungen noch kurz war, bedarf keine Erwähnung. Ich zitiere aus dem Bericht des Geheimdienstes NKWD von 7. Dezember 1941. Wenn in den nächsten 2 bis 3 Tagen die Anlieferung von zusätzlichen Lebensmitteln nicht erfolgt, werden viele Deportierte, die sich bereits in einem halb verhungerten oder kranken Zustand befinden, einfach sterben. Um den Tod hinauszuschieben, versuchten einige, die der Verbannung entgangenen Verwandten um Hilfe zu bitten. Das Schreiben von Briefen war erlaubt, aber sie wurden zensiert. Deshalb wurden sie auf Deutsch und so verklausuliert verfasst, dass die mit der Zensur befassten Bewacher nichts Verbotenes entdecken konnten. Folgender Brief ist ein Dokument aus jener Zeit. Liebe Ilse, ich möchte dir mitteilen, dass es mir hier sehr gut geht. Jede Nacht schlafe ich, allerdings nicht immer die ganze Zeit. Während des Schlafes arbeite ich nicht. Meine alten Freunde, ohne die ich früher nicht leben konnte, sehe ich nicht mehr. Fleischmann habe ich seit meiner Ankunft nicht mehr gesehen. Wo er arbeitet, ist mir nicht bekannt. Grützemann ist versetzt worden. Auch Kartoffelmann ist inzwischen ganz woanders. Manchmal kommt mir Krautmann entgegen. Er hatte zwar auch früher nicht viel auf den Rippen, aber nun ist sein Anblick einfach zum Davonlaufen. Mehlmann und Nudelmann wurden von uns bereits beim Verladen in den Zug getrennt. Wassermann und Arbeitsmann sind die einzigen, denen ich jeden Tag begegne. Du kannst allen Bekannten sagen, dass meine neuen Freunde hier Hungersmann, Läusemann, Wanzenmann und Arbeitsmann sind. Deportiert wurden nicht nur die Männer, auch Mädchen ab 15 Jahren. Manchmal, allerdings sehr selten, blieben die Frauen verschont. Auch meiner späteren Schwiegermutter war das Glück hold, obwohl es zunächst gar nicht danach aussah. Mein Schwiegervater und seine beiden Brüder, alle drei aus dem Gebiet Omsk, wurden Ende September abgeholt. Meine Schwiegermutter 2 Wochen später. Ihre 3 Töchter, 3, 5 und 6 Jahre alt, blieben im Haus. Mit den bald lammenden Schafen im Flur bei minus 45 Grad wurden die Tiere im Stall erfrieren. Obwohl das Haus zu dieser Zeit bereits mit einem 3 Meter hohen Bretterzaun umgeben war, das war das Haus der Faschisten, löste mein Schwiegervater vorsorglich 2 Bretter aus dem Zaun, damit die russischen Nachbarn nachts nach den Kindern und Schafen schauen konnten. Unterwegs im Zug wurde meine Schwiegermutter schlecht. Sie war schwanger. Doch die Sorge um die daheim gebliebenen Mädchen machte ihr so zu schaffen, dass sie ihr Kind verlor. Man ließ sie an irgendeiner Station aussteigen. Als sie zu sich kam, war der Zug weg und der Stationsvorsteher ließ sie ziehen. Meine spätere Frau und ihre Schwestern waren gerettet. Ein Dreivierteljahr später kam der erste Brief von dem Ehemann mit der Nachricht, dass einer der Brüder gestorben war. Ein halbes Jahr danach starb der Zweite. Im Winter 1942 kam der Brief, in dem mein Schwiegervater Abschied von seiner Familie nehmen wollte. Meine liebe Frau, schrieb er, ich werde wohl bald Bekanntschaft mit dem Sensenmann machen. Ich glaube nicht, dass du von mir noch einen weiteren Brief bekommen wirst. Nach diesem Brief begann seine Frau, Reisevorbereitungen zu treffen. Sie wollte versuchen, ihren Ehemann zu retten. 2 weitere Frauen machten mit. Sie waren bereit, sich in einem Zug, der Kohle beförderte, auf offenen Wagen unter der Kohle vergraben zu lassen. Es kam vor, dass die Frauen solche Reisen, die im Krieg verboten waren, nicht überlebten. Sie erfroren, denn auch bei minus 40 durften sie sich durch die Militärstreifen nicht entdecken lassen. Die an allen Häuserwänden prangende Losung lautete: «Все для фронта, все для победы» – «Alles für die Front, alles für den Sieg». Wer dagegen verstieß, wurde an der Stelle erschossen. Meine Schwiegermutter überstand ihre erste und 2 weitere Reisen dieser Art. Und obwohl das Wiedersehen mit dem Ehemann nur möglich war, wenn die Hälfte der mitgebrachten Lebensmittel an das Wachpersonal abgegeben werden musste, konnte sie meinen Schwiegervater in der Tat retten. 1949, 4 Jahre nach dem Krieg, kehrte er heim. 450.000, der Hälfte aller deportierten Deutschen, war dieses Glück nicht vergönnt. Übrigens, die russlanddeutschen Kinder wurden zwar gelegentlich zusammen mit den russischen Kindern, die ihre Eltern im Krieg verloren hatten, in Heime aufgenommen. Sie bekamen allerdings russische Namen und eine neue Identität. Eine Verwandte meiner Frau suchte nach ihrer Entlassung 1950 drei Jahre lang nach ihrem Sohn. Sie fand ihn zwar, aber die lange Trennung hatte sie voneinander entfremdet. Als sie sich das erste Mal nach dem Krieg trafen, war der Sohn bereits 23 Jahre alt. Er fühlte sich als Russe und konnte und wollte für seine deutsche faschistische Mutter nichts empfinden. Ihr erstes Treffen blieb ihr letztes. Das Land, in dem wir heute leben, ist also uns im Gegensatz zu den meisten von ihnen nicht in den Schoß gefallen. Wir werden deshalb von Menschen wie Habeck, der sich bei dem Wort Vaterlandsliebe übergeben muss, stets in Schutz nehmen. Ich möchte hoffen, Sie stützen uns dabei. Vielen Dank.